Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
So, you've got a business, but what about a brand? The difference? More of you. Wix gives you the freedom to create your website, own your brand, and do it on your own, exactly how you envisioned it. Experience limitless customization. Boost your creativity and efficiency with AI tools for every part of your business journey. Scale up with built-in SEO, e-com, and scheduling features. Put more of you in your business. Go to Wix.com and do it all. Yourself.
Also ich glaube nicht an einen Crash, sondern ich glaube dieses Mal an einen Bärenmarkt, einen langen Bärenmarkt.
Also hier Apple, Amazon, Johnson & Johnson, Linde, Meta, Novo Nordisk, also die sind alle weg.
Alle weg. Da muss man halt zuschauen, dass man da nicht unter die Räder kommt. Und mein Depot war gespalten, es war schizophren. Gold sehe ich nach wie vor. Also Gold sehe ich auch die nächsten 2-3 Jahre mit ein paar Rücksetzern massiv.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit einem speziellen Format, mit einem speziellen Gast. Eigentlich muss ich die YouTube-Legende gar nicht mehr vorstellen. Er ist Deutschlands bekanntester Whisky-Händler. Ich glaube, man kann sagen, eigentlich ein Universal-Genie, vielleicht das Letzte, was wir noch in Deutschland haben. Und er ist Kult auf YouTube. Horst Lüning.
Ja. Servus. Danke, dass du wieder da sein darf. Glaube ich, jetzt 5. Mal oder so.
Ja, du bist Ehrengast und ich freue mich natürlich jedes Mal. Und wir haben heute was Spannendes vor, denn wir wollen Roast My Depot machen, über dein Depot sprechen. Das haben wir eigentlich genau vor einem Jahr gemacht.
Im Detail. Und dann haben wir beim Video im Mai dieses Jahres, glaube ich, haben wir nochmal einen Nachschlag gemacht zu dem, ne?
Ja. Da wird's jetzt heute spannend. Du zeigst, was du im Depot hast. Leute, wenn ihr das feiert, dann gerne Daumen nach oben. Da lasst natürlich Kanal abonnieren, denn es könnte sein, dass bald noch was Spannendes kommt, aber ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. Horst, vor einem Jahr hattest du das Ziel, Markt schlagen. Hast du das geschafft in diesem Jahr? Ich weiß es ja schon, aber das hast du mir vorher schon gesagt, aber die Zuschauer wissen noch nicht. Ja. Du hast es geschafft, also Ziel erfüllt. War ein gutes Jahr.
Fast das Beste, glaube ich, wenn ich mich so entsinne. Glaube ich, war dieses Jahr so ziemlich das Beste, was ich geschafft habe. Hat ein paar Eckpfeiler, ein paar Dinge richtig gemacht, vor allem nicht gerebalanced.
Bitcoin auch natürlich gut gelaufen.
Ja, Gold gut gelaufen.
Ja, ich hätte deinen Bitcoin-Anteil haben sollen. Mittlerweile ist meine auch schon beträchtlich, aber nicht so groß wie deiner.
Ja, ich sage ja, er steigt weiter und wenn du nicht rebalanced, wird es mehr, ne? Und deshalb, meine Haupttendenz ist, Dinge, die laufen, laufen lassen und nicht sagen, das ist so wie beim Fußball, den besten Stürmer verkaufen und jetzt im Mittelfeld sagen, jetzt macht ihr das alles, ne? So machen wir es nicht, sondern wir lassen den Stürmer weiterlaufen und dann soll er bitte die Tore schießen, ne? Und wenn er es nicht mehr kann, dann kommt er raus.
Das ist richtig. Das war völlig richtig und ich glaube, das ist generell auch immer wichtig. Klar, Rebalancing, wenn es jetzt komplett aus den Fugen gerät, ist, glaube ich, schon wichtig, aber das Prinzip...
Es könnte schon fast aus den Fugen sein.
Ja, so ist, ja gut, okay, es ist schon... Schauen wir doch mal drauf, wie du jetzt gerade aufgestellt bist und dann wollen wir das mal ein bisschen sozusagen durchroasten oder durchsprechen. Also hier sehen wir es, Aktien 5,3% momentan, ETF-Fonds, gut, das hätte man jetzt auch zusammenfassen können. Man kann jetzt sagen, gute 22% hast du in Aktien, ETF-Fonds investiert, da kommen wir gleich noch natürlich detailliert drauf, das ist nämlich sehr spannend. Gold, Silber, also Gold hast du quasi 2:1 im Verhältnis zu Silber und insgesamt macht das knapp 40% aus, 13%, ich habe es jetzt mal Anleihen genannt, also Mischfonds, da kommen wir auch noch gleich dazu und Co. Und Bitcoin 25%, ja, das ist schon jetzt eine stolze Marke.
Also alles, was ich an, an Zugängen im Depot habe, läuft nicht im Gold, läuft nicht in Bitcoin. Das packe ich alles in die anderen hinein, um die im Prinzip prozentual anzuheben. Aber ich weigere mich, die gut laufenden Positionen zu verkaufen, solange sie gut laufen. Also das ist mir zuwider. Das ist auch im Geschäft. Ich würde mein eigenes Geschäft nicht aufgeben, wenn es gut läuft. Warum soll ich das, ne?
Richtig, ja, auf jeden Fall. Was ist denn dein Ziel fürs kommende Jahr? Weil jetzt dieses Jahr Ziel erfüllt, Markt schlagen. Jetzt kommen wir mal zu den Fragen, die
nächstes Jahr im Prinzip
wir gerne stellen.
Immer wieder Markt schlagen. Aber es wird im nächsten Jahr von den Prozentsätzen geringer werden. Aber es wird nicht leichter werden. Also das bleibt eine schwierige Geschichte, weil aus meiner persönlichen Sicht wird der Markt nachlassen. Mhm. Ich halte ihn schon für etwas überdreht im Moment. Und da muss man halt zuschauen, dass man da nicht unter die Räder kommt, ne? Dass man im Markt mit drin bleibt und vor allem erkennt, welche Bereiche des Marktes nachlassen werden oder überproportional nachlassen werden und welche drin bleiben, ne? Also das wird die schwierige Geschichte. Und das ist auch, weil man das so schwer kann, ist es eigentlich auch der Grund, warum ich ja jetzt meine Strategie gewechselt habe und nicht mehr so viele Aktien habe. Das ist ja zum letzten Mal massiv runtergegangen, weil ich gesagt habe, es ist nicht so leicht, jetzt die Gewinner zu identifizieren, die jetzt durch die Zeit der hohen Volatilität, es wird die Gewinner geben, aber sie zu finden, boah, das traue ich mir jetzt als Nebenerwerbsanleger jetzt nicht so wirklich zu, dass ich also da sage, deshalb bin ich mehr auf die ETF gegangen, weil ich mich hier einfach sicherer fühle, natürlich dann mit geringerem Prozentsatz.
Zu den ETFs, da habe ich auch gleich ein paar kritische Fragen. Also Bitcoin ist ja gestiegen von 17%, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, auf 25. Gut, das ist klar, das ist natürlich eine super Performance in diesem Jahr gewesen. Und die Aktien hast du eingedampft von 34% so jetzt ungefähr so auf 22. Also klar, die Aktienquote reduziert. Jetzt muss man sagen, das Jahr ist super gelaufen, aber du warst ja letztes Jahr auch, du warst schon bullish für Teile, also für gewisse Branchen, auch für Gold, für Bitcoin, aber so für den Gesamtmarkt warst du jetzt ja nicht euphorisch.
Ich war nicht euphorisch.
Aber da ist ja trotzdem gut.
Also ist trotzdem
gut. Du bist eigentlich richtig und falsch zugleich gelegen, wenn
genau,
man das mal so das sagt.
Mein Depot war gespalten, es war schizophren. Mhm. Auf der einen Seite, weil ich all in war, nahezu kein Cash, aber trotzdem auf der sicheren Seite mich versucht habe, mit Gold als Anker zu positionieren. Also da war ich schon, ich wusste, dass ich voll investiert bin, habe den Markt aber nicht so gesehen und habe am Ende, ja, sagen wir es, Glück gehabt. Ne? Aber gut, wäre es nicht so doll gelaufen.
Ja, was heißt Glück? Bitcoin war ja schon eine bewusste Entscheidung von dir. Natürlich ist es dann im Endeffekt auch
Glück. Ich meinte jetzt eher mehr die Fonds. Ne?
Okay,
weil gut. Ich den Aktienmarkt nicht so sah. Bitcoin sehe ich, Gold sehe ich nach wie vor. Also Gold sehe ich auch die nächsten 2-3 Jahre mit ein paar Rücksetzern massiv kommen.
Jetzt wollen wir mal reingehen in dein Depot und ich hätte noch vorab 2-3 Fragen, die wir in unserem Team auch stellen bei Beating Beta. Und Leute, da gibt's jetzt für euch eine tolle Aktion und zwar 40% Rabatt kriegt ihr jetzt auf ein Jahresabo. Das läuft noch bis Heiligabend und da ist Roast My Depot dabei. Was wir heute machen, das bekommt ihr auch. Unser Expertenteam schaut sich das dann an, stellt kritische Fragen und das ist vielleicht nicht schlecht vor 2025, gerade wenn es vielleicht ein schwieriges Jahr wird. Und es gibt natürlich bei Beating Beta auch noch 50 Geldideen für 2025, Daily Briefing, jeden Tag das Wichtigste und Musterdepots. Also alles, was man braucht für 2025 und darüber hinaus. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Horst, eine Frage, die auch wichtig ist, die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf mein Kursschwankungen unterliegendes Anlagekapital in den kommenden 8 Jahren zugreifen muss. Wie hoch ist das? Also bei dem, worüber wir heute sprechen, ist das jetzt Geld, wo du sagst, wenn es jetzt nächstes Jahr runtergeht, ist das egal? Oder?
Ja,
also du hast schon dann, das ist quasi...
Mein Einkommen parallel dazu ist so, dass ich immer noch dem Depot was zuführen kann. Ich muss dem Depot nichts entnehmen.
Also du hast quasi eine positive Sparrate sozusagen. Und ja, genau. Das ist ja schon mal gut. Dann den Markt schlagen, das hast du ja gerade schon schön angerissen. Markt schlagen klingt immer so, als würde man jetzt 100% anpeilen. Die Frage ist natürlich, was macht der Markt?
Also, und vor allem, was für einen Markt betrachtet man?
Womit vergleichst du dich denn?
Ich vergleiche mich im Prinzip immer mit dem Standard & Poor's 500.
Also mit dem S&P 500?
Ja. Okay. Und da mit dem Nasdaq traue ich mich nicht, mich zu vergleichen, weil das halt sehr tech-lastig ist und das für mich eine zu starke Spezialisierung ist, dass ich mich da nicht traue. Mhm. Ich bin also nicht derjenige, der sagt, ich habe 80% Tech. Also das traue ich mich nicht. Und deshalb kann ich mich auch nur mit dem Standard & Poor's 500 vergleichen. Ich vergleiche mich auf gar keinen Fall mit dem DAX. Und schon gar nicht mit dem Eurostox 50.
Also ja, das würde ein bisschen verzerren auf jeden Fall. Ja.
Genau.
Und natürlich noch eine wichtige Frage, welchen temporären prozentualen Verlust kannst du tolerieren? Weil das ist ja auch mal die Frage, ist es mir jetzt egal im kommenden Jahr, wenn mein Depot theoretisch um 50% fällt, sage ich dann, okay, dann kaufe ich nochmal ordentlich nach. Oder sagst du, ich will das schon eigentlich beschränken, ich will schon maximal, selbst wenn es ein Katastrophenjahr wird, maximal 15, 25, 50%, was ist da so, wo du sagst, das toleriere ich?
Habe ich ganz lange drüber nachgedacht und ich habe es einmal tatsächlich gespürt, und zwar in der Dotcom-Krise. Mhm. Und da habe ich selber gespürt, dass ich 30% ausgehalten habe und danach nicht mehr. Mhm. So, das heißt, ich habe
da 30... Das war so Corona-Crash ungefähr, das waren ja so 30%.
Ja, dort war es viel, viel weiter, ging es runter. Und ich habe bei minus 30% bin ich ausgestiegen, mhm. war auch richtig, ging dann noch weiter runter. Und es ging ja über Jahre, 2-3 Jahre ging es ja runter, dass ich dann der Seitenlinie stand und das war komplett richtig. Und bin dann, als es wieder anstieg, eingestiegen. Natürlich trifft man nie das Niedrigste, sondern ein bisschen nach dem Wiederanstieg habe ich es dann gemacht. Also die minus 30 ist das, was ich spüre, was ich gut vertrage. Heute bin ich ein gutes Stück weiter, heute würde ich sicherlich auch noch mehr vertragen. Und die politischen Lockdowns mit dem Crash, da habe ich gar nichts gemacht. Das habe ich ausgesessen. Da habe ich gesagt, da kommt wieder und da bin ich da durch und habe nichts gemacht. Und ich habe mich da auch nicht so schlecht gefühlt. Das ist also, sagen wir mal so, diese 30-40%, die packe ich. Allerdings kann man jetzt in meinem Depot schon sehen, wenn wir nachher dann sehen, dass ich einen Teil der Vola schon rausgenommen habe. Mhm. Und das ist erst wenig, kann aber im Laufe dann mehr werden. Und ich tendiere dazu, dass ich auf meine ETF dann tatsächlich Stop-Losses eintrage. Allerdings mit großem Abstand, damit mich die normalen Schwankungen nicht erwischen.
Dann so 20% oder würdest du dann auf die 30 gehen? Eher Richtung 20.
20, 25. Irgendwo tendiere ich darauf, dass ich an dieser Stelle es aushalte. Mhm. Ich mal so aus, ne?
Jetzt eine Bemerkung dazu. Jetzt hast du es gerade gesagt. Dotcom war natürlich richtig, da auszusteigen. Gut, im Nachhinein sind wir immer schlauer, aber bei Corona wäre es genau anders gewesen. Ja. Das ist ja immer so die Schwierigkeit. Also die Frage ist ja wir sind jetzt bei minus 20% im kommenden Jahr, mal hypothetisch. Dann ist ja die entscheidende Frage, nachkaufen, gut halten kann ich natürlich, oder verkaufen.
Buying the dip, ja.
In der Situation weiß man es natürlich nicht. Das ist ja genau die Schwierigkeit, weil klar, 2 Jahre später weiß man es dann ja. Kann man schlau daherreden. Aber in dem Moment, da spielt ja dann alles rein. Emotionen, Angst, auch irgendwo Gier, weil man sich denkt, okay, vielleicht gerade eine Chance. Du würdest dann verkaufen. Also ist ja jetzt eigentlich schon deine Entscheidung. Wenn du sagst, du setzt Stop-Loss, dann hast du dich ja jetzt eigentlich schon für den... Also das heißt, du rechnest ja eigentlich dann mit einem größeren Crash, wenn es
Also ich glaube kommt. Nicht an einen Crash, sondern ich glaube dieses Mal an einen Bärenmarkt. Mhm. Einen langen Bärenmarkt. Mhm. Und ein langer Bärenmarkt ist leichter zu ertragen als jetzt ein Crash, der auf einmal hoppla kommt. Aber wenn jetzt die Zahlen hier etwas schlechter werden, da werden die Zahlen schlechter, hier wird interveniert, da wird Geld ausgegeben, da wird subventioniert und so. Und dann merkt man so langsam, das geht langsam so runter. Und diesen Bärenmarkt erwarte ich. Kann natürlich sein, dass es ganz anders kommt, dass es halt doch ein Crash kommt, dass es auf einmal heißt, der Euro lässt sich doch nicht halten und der Euro geht baden oder der Dollar ist überschuldet und man macht irgendetwas anderes. Oder die goldgedeckte Handelswährung der BRICS-Plus-Staaten kommt. Und so, da kann natürlich sehr große Tumulte geben, sodass ich momentan dazu tendiere, im Vorfeld einen Teil der Fonds, die sich nicht so gut entwickeln, also der ETF, die sich nicht so gut entwickeln, in Anleihefonds dann umzuschichten, dass ich also dort eine geringere Vola habe und einen Teil dieser Vola dann mit Stop-Losses abfedere, dass ich also auf mehreren Ebenen die Vola versuche einzudämmen, dass ich dann damit besser klarkomme. Ne?
Schau mal drauf auf deine, sozusagen, wenn wir jetzt mal grob die Anlageklassen ordnen, Immobilien, ich weiß, du bist da sozusagen über einen, das ist ein Art ETF, kann man sagen, oder ein Fonds.
Es ist ein echter Fonds, ein echter Immobilienfonds in der Schweiz oder von Schweizer Immobilien. Und das ist im Prinzip null. Bei Immobilien zähle ich meine privaten und die Firmenimmobilien rein und die sind teuer genug. Und da muss ich mir nicht noch extra Immobilien zulegen. Also das Klumpenrisiko mit den Immobilien habe ich schon.
Gut, okay. Dann ist jetzt hier sozusagen, also wenn wir jetzt dein Depot, was wir heute sehen, betrachten, ist Immobilien null. Aber du hast Immobilien dann, das ist auch wichtig zur Gesamtbetrachtung. Also dann können wir sagen, ist dieser Teil auch abgedeckt in gewisser Weise. Natürlich dann mit einem Klumpenrisiko, weil du jetzt natürlich nicht global in Immobilien investiert bist. Klar, aber dann ist der Bereich abgedeckt. Was natürlich auffällt, wenn wir jetzt den Bitcoin mal zu Rohstoffen zählen, dann bist du natürlich, und Gold, Silber natürlich sowieso, dann fällt auf Schuldverhältnisse, also Anleihen und Co., 13%, ja, das ist jetzt eigentlich, du hast es gerade schon angesprochen, könnte man jetzt eigentlich, kommen wir gleich dazu, fast sagen, ist eigentlich sogar zu wenig, also bei deiner Annahme.
Sollte steigen, ja.
Also da wäre jetzt so auf den ersten Blick schon mal die Frage von Rohstoffen, vielleicht jetzt nicht Bitcoin, vielleicht ein bisschen, aber vielleicht generell, weil du hast ja auch die Rohstoffaktien noch, kommen wir gleich dazu, wäre die Frage, ob man hier quasi ein bisschen
Balanced,
ja.
Aber ich werde so machen, das, was an Geld eingeht, denn wir haben auch in diesen Anleihen, habe ich bewusst welche drin, die Dividende zahlen, die ausschütten, um dass ich hier dann im Prinzip in diesen unterrepräsentierten Bereichen anlege, aber im Prinzip aus den anderen nicht rausgehe. Ne? Okay. Es hat ja auch immer einen gewissen Effekt, wenn man jetzt aus dem Rohstoff rausgeht, wie zum Beispiel Gold, und dann geht man wieder rein, dann hat man wieder die einjährige Haltefrist, um die Steuerfreiheit zu bekommen. Mhm. Das Gleiche gilt für Bitcoin. Und ja, da ist es dann...
Steuer natürlich auch mal ein wichtiger Faktor, klar.
Es ist eine schwierige Sache, wenn man dann tatsächlich irgendwas machen müsste mit dem Bitcoin, dass es ein Bitcoin-Verbot gäbe oder irgendwas in der Richtung. Und dann ist man nicht drin oder nicht lang genug drin und verkauft dann, bevor das Verbot kommt oder so. Und dann zahlst du einen Sack voll Steuern, das ist halt auch blöd, ne?
Glaubst du noch an, natürlich ist ein Bitcoin-Verbot möglich, aber es ist mittlerweile doch relativ unwahrscheinlich.
Ich glaube an Politik, an alles.
Aber dann müsste es ja eigentlich schon, ja gut, klar, das wäre auch sicherlich ein Schocker, aber globales Verbot wäre wahrscheinlich relativ schwierig, oder?
Gar nicht.
Ja, gar nicht. Das wäre wahrscheinlich nicht möglich, oder? Ja. Also ist schwer vorzustellen. Sollen wir mal auf deine Aktien schauen? Also die Aktien sind ja jetzt 5,3%. Fangen wir mit den Aktien an. Das,
und zwar, vielleicht ein Wort vorneweg.
Kohlezock,
Kupferzock. Ich habe mich von den langlaufenden Aktien, die wir das letzte Mal besprochen haben, da hatte ich Apple, Amazon und Novo Nordisk, von denen habe ich mich getrennt.
Einige, oder? Ich habe hier nochmal die Liste. Ja. Hier Apple, Amazon, Johnson & Johnson, Linde, Meta, Novo Nordisk. Ja. Also die sind alle weg.
Alle weg. Und da habe ich bei Novo Nordisk habe ich so richtig Glück gehabt. Da bin ich bis auf 3% ans Maximum rangekommen.
Nicht schlecht. Gut, die anderen sind noch, ich weiß nicht, wann hast du verkauft? Amazon läuft ja.
Läuft noch, also da habe ich liegen lassen, Geld liegen lassen, ja.
Gut, das
aber ich wollte im Prinzip an der Stelle klar schiffen, dass ich nicht darüber nachdenken muss.
Mhm. Okay, also da und hast du dich beschränkt.
Die Umschichtung auf den einen oder anderen ETF, der ist ja auch nicht viel schlechter gelaufen. Ne?
Das stimmt, ja, der breite Markt hat ja nicht gerade schlecht performt in diesem Jahr. Mhm. Also vor allem der US-Markt
natürlich. Ja, und vielleicht, weil du vorliest, zock, zock, zock. Ich habe im Prinzip nur die Zocks behalten.
Und da hast du leicht variiert. Also Kohle ist jetzt einiges hier. Arch Resources, Peabody Energy, Warrior Met Coal,
White Heaven. Wenn du aber anschaust, das sind alles nur ganz geringe Anteile. Denn diese Anteile, die hier 1,6, 1,8, 2,0% stehen, die beziehen sich ja auf die Aktien. Und die Aktien
sind
nur 5%, 5,3. Also das sind sehr kleine Positionen, oder sagen wir kleine Positionen. Und damit macht es da nicht so aus. Mich interessiert halt, wie es in Summe mit diesem Zock ausgeht. Ne?
Okay. Aber trotzdem, ist das, sag ich mal, die, auch wenn es vielleicht Spaß macht oder so ein bisschen in den Fingern juckt, ist das nicht schon zu klein? Also klar, solche Zocks sollten natürlich, das ist richtig, die zu beschränken und zu begrenzen und da kein zu großes Risiko, aber das sind schon sehr kleine Positionen, oder? Ist das lohnt sich?
In Summe sind es 5 und diese Zocks sind zum Teil älter und zum Teil jünger. Mhm. Und den Uranzock habe ich zum Beispiel aufgelöst.
Und LNG hast du auch nicht mehr, oder?
LNG habe ich auch aufgelöst. Und die liefen mir einfach, also der Uranzock, der lief hervorragend. Aber ich sah da die Zukunft jetzt nicht so.
Warum?
Weil die einfach schon hochgejubelt waren. Und
eingepreist sozusagen.
Eingepreist. Und erst war der kanadische Cameco, ging seitwärts, stieg dann zwar wieder. Und jetzt hat dann Kasachstan, Kazatomprom, ist dann seitwärts gelaufen.
Die waren nicht so gut dieses Jahr.
Die waren dann dieses Jahr nicht so gut, dafür waren die vorher so gut. Mhm. Und dann habe ich mir gesagt, also da reicht's mir das jetzt, das Rumzocken dort, und habe dann die aufgelöst. Und ja, das wollte ich an der Stelle. LNG lief in Summe, lief positiv, aber auch nicht so
nicht berauschend.
Begeistert. Berauschend und lag dann daran, weil wir gar nicht so viel LNG zu uns reinbekommen. Das sind ja minimale Mengen, die da laufen. Und B, die USA gesagt hat, wir wollen das eigentlich begrenzen. Wir wollen nicht mehr LNG aus dem Land rausgeben. Und da muss ich mich fragen, macht es denn so Sinn, da rumzuzocken? Und habe ich dann gesagt, nö.
Bei LNG, weiß ich noch, habe ich letztes Jahr kritisch nachgefragt, ob das so der große, ob das... Ja.
Er ist so zwar gelaufen, aber das war nicht der Hammer. Also
gut, aber du hast dann ja auch angepasst sozusagen. Also Argentinien zockt, glaube ich, das müssen wir nicht groß erklären, oder Mercado Libre und Pampa Energia, wenn man es Spanisch ausspricht, die ist ja sehr gut gelaufen in diesem Jahr.
Ja.
Das ist wahrscheinlich einfach ein Milei-Investment, oder?
Ja, wobei man fairerweise sagen muss, hier sieht man immer die Rendite ein Jahr und dahinter dann die Dividendenrendite. Und die Rendite von dem einen Jahr wäre, wenn ich es ab Anfang Januar gehabt hätte. Habe ich aber nicht gehabt, sondern ich habe es im Laufe des Jahres gekauft.
Okay.
Nur um sie jetzt vergleichen zu können, habe ich das auf diesen Zeitrahmen dann da gefixt. Ne?
Gut, dann hat also
Kupfer schon länger.
Kupfer, ja gut, Kupfer liegt auf der Hand, oder? Also ich bin auch in Kupfer-ETF investiert. Einfach, du gehst von zu wenig Angebot und von steigender Nachfrage aus.
Ja, ne? Und die Kupferminen wurden nicht erweitert. Sieht auch noch gar nicht danach aus. Und ja.
Gut, das ist, also ich bin auch tatsächlich, was heißt überzeugt davon, aber für mich ist es auch logisch, ob das aufgehen wird, hoffen wir es für uns beide. Und Goldminen-Zock, ja gut, Goldminen-Aktien, da ist sicherlich auch noch Potenzial drin.
Ja, die sind einfach so noch nicht gekommen, weil aber die Inflation hat die geschlagen.
Ja.
Also die haben für ihr Gerät und für das ganze Energie und Zeug, haben die so viel Kosten gehabt, dass die gar nicht da rausgekommen sind, richtig aus den Pötten. Ne? Und Newmont, ihm mit 5,9% weit zurückgeblieben. Also das ärgert schon. Ne?
Also Newmont, Franco Nevada hast du da, für alle, die uns vielleicht als Podcast hören. Und Agnico, und bei Kupfer hast du noch Freeport, McMoRan und Southern Copper. Also zwei Klassiker, kann man sagen.
Ja, ich habe einfach nach den Großen geguckt.
Ja, Southern Copper ist ja auch in diesem Jahr ordentlich
interessant für mich, wo du gefragt hast, den Markt schlagen. Unten habe ich mal die Benchmarks hingeschrieben. Ich habe jetzt über diese ganzen Zocks habe ich jetzt 36% an Rendite in einem Jahr.
Ist gut, aber?
Aber wenn man jetzt unten schaut, Nasdaq 100 hätte 34 gebracht, hätte man gar nicht sich so rummachen müssen und aussuchen müssen. Gut, 2%, dafür sollte man schon bücken. Das macht über die Jahrzehnte richtig was aus. Ne? Und S&P 500 mit 33%, DAX 40, kannst vergessen, Eurostock 50 sowieso. Und das soll nicht heißen, dass unter diesen auch noch Werte drin wären, die es bringen würden. Aber allein die Mühe und das Risiko, den richtigen zu finden, weiß nicht.
Schau mal weiter auf deine ETFs. Also ich glaube, die Strategie ist klar, was du da, wo du hin willst. Ich glaube,
das hat jetzt also gar nichts mit Langfrist oder sonst was zu tun. Das ist.
Also du würdest dann, wenn du jetzt dick im Plus bist, würdest du verkaufen?
Und wenn mich der nächste Zock anspringt,
dann hast du schon was im Hinterkopf oder
noch kommt nicht? Das dann also noch hat nichts. Noch nichts getriggert.
Schau mal auf deine ETFs. Da hast du nämlich auch einige. Und zwar einmal hier Emerging Markets. Dann hast du ein iShares hier MSCI World Momentum, MSCI World Quality, MSCI World Multifactor. Dann Vanguard Growth. Dann S&P 500. Dann All Country World. Investable Markets hier IMI. Und dann noch MSCI USA. Und dann hast du auch noch zwei Fonds hier. Das ist der angesprochene Schweizer Immobilien.
Ja.
Teil hier der UBS Property Swiss Mixed. Und dann GPO. Ich glaube, Portfolio One von Andreas Beck.
Ja. So, vielleicht sage ich ein paar Worte dazu.
Genau, was dein.
Ich bin ja Plan auch der ist. Meinung, dass man global streuen muss. Mhm. Deshalb findet man hier jetzt einmal dann auch die All Country World. Investable findet man da drin und man findet auch die Emerging Markets, damit man einfach diesen riesigen amerikanischen Werten hier im Gegengewicht oder sagen wir mal einen Ausgleich hat und man guckt mal hin, sind die schlechteren, ne? Also
ja, klar.
Also und deshalb
rückwärts auf jeden Fall
sind es da auch noch nicht so viel geworden an Prozenten, ne? Denn ein Teil von diesen ETF habe ich schon länger und das sind die auch, wo ich jetzt höhere Prozente habe, weil die sich schon selber aufgebaut haben, wo also zum Teil 100% Gewinn schon drin sind. Und diese Momentum Quality und vor allem auch der Growth, der Vanguard Growth, der ist super gelaufen. Aber wenn man sich den anguckt, dann ist das ein US. Mhm. Und den kannst du bei uns, bei den normalen, kannst du den nicht kaufen.
Dann über Interactive Brokers, oder?
Nee. Entschuldigung, auch die haben mich da nicht gelassen, weil die sagen, du sitzt in Irland, du darfst das nicht. Das ist ein alter. Den habe ich früher gekauft, bevor diese MiFID 2 oder irgendwie da rausgekommen ist, habe ich den damals schon gekauft. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich den jemals wieder verkauft kriege. Ne? Also eigentlich verkaufen müssen sie. Aber ob dann bei uns die Liquidität groß genug ist und wo ich den losbekomme, keine Ahnung. Aber er ist immerhin gut gelaufen.
Er ist auf jeden Fall gut gelaufen. Trotzdem, das ist schon ein bisschen kompliziert, oder? Das ETF-Depot, du hast sehr viele Faktoren, also Momentum, Quality, Multifaktor.
Das liegt daran, dass ich investiere und gucke, wie läuft's. Weil eine Rückwärtsschau, wissen wir alle, funktioniert nicht immer. Mhm. Manchmal funktioniert's. Und deshalb habe ich gesagt, ich nehme die Faktoren, die ich kriegen kann. Und die gucke ich mir an.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Karte erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Karte und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
So, you've got a business, but what about a brand? The difference? More of you. Wix gives you the freedom to create your website, own your brand, and do it on your own, exactly how you envisioned it. Experience limitless customization. Boost your creativity and efficiency with AI tools for every part of your business journey. Scale up with built-in SEO, e-com, and scheduling features. Put more of you in your business. Go to Wix.com and do it all. Yourself.
Drum habe ich Momentum, Quality und Multifactor. Und Multifactor bedeutet einfach, da ist Momentum drin, Quality drin.
Ja, genau, ist alles, alles ein bisschen doppelt gemoppelt.
Genau.
Und dann hast du auch S&P 500 und MSCI USA, ist auch gut. Ist
auch
natürlich,
ziemlich.
Aber es ist nicht dasselbe, aber es ist natürlich auch ein bisschen ähnlich.
Weit überdeckend und da ist mit Sicherheit Apple, Amazon, Facebook, Meta, was ich vorher verkauft habe, ist da alles drin. Ne?
Und dann?
Und deshalb schaue ich jetzt, wie sich diese Dinge entwickeln und wie sich mein Gehirn damit anfreundet. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Multifactor, dass ich den bald mal rauswerfe, weil der sich unterdurchschnittlich entwickelt und ich nicht so richtig das Gefühl habe, dass iShares hier die richtigen Faktoren zusammenzählt, dass ich die da als nächstes dann entsorgen werde.
Gut, da muss man auch mal ein bisschen aufpassen, wenn man das, also wenn man sozusagen alle Faktoren hat, dann hat man auch vielleicht am Ende auch so ein bisschen, das heißt keine, aber dann kann
die,
man natürlich auch
die Hoffnung ist, dass dann die allerletzten Deppen, Entschuldigung, die allerletzten Schrott, dass der dann raus ist. Ne? Das ist so die Hoffnung. Und man sieht ja, die haben sich hier mit Momentum
ist
und
gut, ja.
Growth, die haben sich und 500, S&P 500 und auch der USA, die haben sich alle oberhalb meiner Zocks entwickelt, ne?
Ja, also das ist auf jeden Fall eine.
Ist die Frage für mich selber, soll ich überhaupt noch den nächsten Zock machen, wenn er mich anspringt? Der muss dann schon verdammt gut sein, sonst kommen die Erlöse von den Zocks da rein und das war's dann.
Jetzt ist ja die Frage, jetzt hast du auch noch den GPO. Also so von der Gesamtkombi, das verstehe ich auch nicht so ganz.
Ja, ich auch nicht.
Ja.
Und zwar der GPO ist so eine kleine Angstgeschichte. Und zwar, weil der GPO kann ja nicht so gut sein wie die anderen, weil er den 20% Anleiheanteil da drin hat, den Cash-Anteil drin hat und dann noch in einem, ja, sagen wir, Hochsicherheits-, Niedrigrenditen-Anlage bei den Schweizer Anleihen drin hat. Deshalb kann der nicht so gut ausfallen. Aber das ist jetzt schon der Beginn von mir, anzunehmen, dass wir demnächst in einen schwieriges Fahrwasser kommen mit Trump-Übernahme, mit was passiert in der Ukraine und.
Aber dann fällt der ja auch. Der ist ja quasi nicht abgesichert. Der Cash-Reserve.
Der wird aber besser. Er ist nicht abgesichert. Er wird sich aber weitaus besser verhalten als die, die dann richtig zusammenbrechen.
Aber du hast ja vorher gesagt, das verstehe ich nicht, weil da beim GPO 20% Cash-Reserve. Also sagen wir, der Markt würde jetzt fallen um 20% angenommen. Dann würde ja Back nachkaufen. Du hast aber vorher gesagt, du würdest dann eigentlich verkaufen. Das passt da nicht recht zusammen, oder?
Ja, und zwar, und zwar doch, passt. Und zwar, er würde nachkaufen aus seiner Cash-Reserve heraus. Und ich würde auf jeden Fall mal diese ETF verkaufen an der Stelle, wo ich jetzt keine Sicherheit habe. Und zwar gehe ich davon aus, dass es noch mehr fallen wird, wenn ich verkaufe. Dass wir in den Bärenmarkt kommen und keinen Crash. Und dann muss man sich gucken, was man dann nimmt. Und das Global Portfolio One sollte ja im Prinzip über seine Anleihen, weil wenn es crasht, gehen die Zinsen runter. Und er hat seine Zinsen, deshalb sollten die Anleihen hochgehen im Wert. Deshalb sollte sich das weitaus besser halten als die anderen. Das ist so der Plan. Und die anderen werden dann vielleicht ausgestoppt. Und dann muss ich gucken, was ich mit dem Geld in dem Moment mache. Wenn dann vielleicht Gold gefallen ist, dann kommt vielleicht meine Goldseele noch stärker durch, weil das wird sich nach einer Krise wieder erholen. Sehr schwer zu sagen. Also da traue ich mich jetzt noch nicht zu sagen, wo ich da hingehen werde. Und wahrscheinlich würde ich dann eine Zeit lang an der Seitenlinie stehen und in den Money Market gehen. Also weil es ja noch ein paar Zinsen gibt. Noch wenigstens.
Da können wir mal drauf schauen, was du da alles hast. Also bei den Anleihen, das sind ja einige. Also da hast du hier iShares Government Bond, hier ein, also Kurzläufer eher 1 bis 3 Jahre, 7 bis 10 Jahre. Hier Vanguard, Eurozone, Fixed Income One, also Metzler und Renten. Defensiv ist auch noch dabei. Das ist jetzt auch die Frage. Also du zahlst ja teilweise schon für die, also manche sind ja auch dann teurer, wie zum Beispiel hier
der Uniob T4.
Genau, der hat zum Beispiel 1%, ne? Oder auch der Metzler 0,58.
Aber diese Zahlen sind in den Renditen drin. Das ist also, die Renditen sind nach Total Expense Ratio. Also das heißt, klar, obwohl der 1% hat, liegt er mit 5,3% am besten. Und hinten ausschütten 3,51%, die sind in diesen 5,3 enthalten.
Also trotzdem, du hast ja trotzdem die Kosten. Klar, das ist jetzt alles, das ist ganz ordentlich. Die Frage ist nur jetzt, wie ist dein Plan? Jetzt, das ist ja so eine Art, ja, nennen wir es mal Cash-Reserve von dir jetzt.
Damit ich ein paar Zinsen kriege.
Genau, du hast ja quasi jetzt mehrere Cash-Reserven, also über zum Beispiel im GPO, dann auch deine eigene sozusagen. Vorher haben wir gesagt, eigentlich von dem, was du ausgehst, müsste da jetzt eigentlich noch mehr rein. Also da willst du aufstocken von quasi vom neuen Geld, was reinkommt. Und dann, mit der würdest du aber dann eher nicht nachkaufen. Bei Gold hast du jetzt zum Beispiel gesagt, vielleicht, aber bei den Aktien dann eher nicht.
Bei den Aktien hängt es wahnsinnig stark davon ab, was für ein Gefühl ich habe, wie der Markt sich entwickeln wird. Mhm. Gehen wir in so eine lange Krise. Ich erinnere mich noch ziemlich gut an 2000 bis 2003, wie alles ächzte, wie das da lag und wie die Leute sich schlecht fühlten. Und da war das Nachkaufen ganz klar verboten. Also das spürte man. Und da sind einige Leute sehr reich geworden, die da mit Optionen auf das Versagen von einigen Firmen gewettet haben. Aber das mache ich nicht. Also ich bin jemand, der hat sich diese Optionen und die Contract for Differences einfach verboten. Ich mache das nicht. So bin ich wie der Hilmar Kopper von der Deutschen Bank. Der hat gesagt, das macht man nicht. Ja, vielleicht noch ein paar Worte dazu.
Gerne.
Der Metzler Euro Rentendefensiv, der investiert rein allein in Deutsche.
Und du glaubst noch an den deutschen Staat?
Und nein, glaube ich nicht mehr dran. Und der schaut ziemlich schlecht aus. Ne?
Also steht auf der Abschussliste? Oder?
Der steht auf der Abschussliste. Und jetzt ist die große Frage, die iShares Government Bond 7 bis 10 Jahre. Das ist jetzt innerhalb dieser Anleihen, ist das ja ein bisschen eine Wette auf die Zukunft. Mhm. Wenn die Zinsen fallen, sollte der kommen, ne?
Werden wir ja, dann vor sehen. Allem, also wenn die Zinsen schneller fallen als erwartet, vor allem, ja, dann genau. Klar. Also
dann sollte
eine
der
Krise
kommen.
Geben würde oder wie auch immer.
Aber klar. Man muss fairerweise dazu sagen, dass praktisch die hier praktisch Bargeld ähnlich sind wie der Uni Institutional und der Uni Opti4 und auch der, welcher ist es denn noch? Diese beiden, die sind auf jeden Fall Cash-Reserve.
Der von Spider meinst du, oder hier der 1 bis 3?
Ja, 1 bis 3, nee, nicht, sondern die ganz kurzen. Die sind dafür da, da liegt das Geld, was ich für die Firma bereithalten muss.
Euro-Reserve plus dann oben.
Wenn wir wieder was einkaufen müssen, wenn also die Konzerne kommen und sagen, wir schaffen unsere Quartalszahlen nicht. Kannst du mal ein paar Paletten von der Rampe nehmen und dann löst man das auf und nimmt sie halt. Ne?
Okay, also jetzt, du hast aber gerade gesagt, Gefühl, also du, vielleicht nochmal zusammenfassen, du rechnest mit einem Bärenmarkt und musst dann gucken, also gut, das muss natürlich erstmal kommen und dann schaust du dir das an und dann würdest du, wenn es fallen würde, entscheiden, ob du jetzt quasi aussteigst oder dann vielleicht sogar nachkaufst, also dann quasi Bewertung der aktuellen Lage.
Wie hart der Bärenmarkt wird.
Ja.
Also das ist, ich gehe davon aus, dass wir ab Februar eine Verstärkung der Pleitewellen sehen, weil wir werden die Jahresergebnisse, die jetzt kommen, die im Januar fertig gemacht werden, die führen dann irgendwann dazu, dass die im Februar die Leute sagen, hat keinen Sinn mehr und bevor ich jetzt in Gefahr komme und hier eine Geschäftsführerhaftung eingehen muss, dann renne ich mal lieber zum Konkursrichter. Dass man also da ein stärkeres Versagen sieht, zusammen mit steigenden Strompreisen, was die Kostensituation nochmal verstärkt, mit steigenden Spritpreisen, was dann die Kostensituation nochmal erhöht. dass dann also einige Firmen es vielleicht doch nicht schaffen werden. Und dann rechne ich also dort mit dem Kippen des Marktes. Mhm. Für mich ist also so Ende Q1 bis Q2 kann ich mir vorstellen, dass der Markt na, zumindest mal flat wird. Dass er nicht weiter steigt, sondern dass er flat wird. Und gut, die meisten hier sind jetzt sehr US-lastig gewesen mit den Anlagen, dass es dort sich vielleicht besser entwickeln könnte. Mhm. Aber wenn Trump tatsächliche Zölle so bringt, wie er sagt, dann wird das für die einheimische Industrie auch sehr teuer. Wenn er nämlich dann Importzölle hat, dann wird es für die das Wirtschaften auch schwieriger. Das muss jetzt nicht zu steigenden Aktienkursen führen. Gut, nach seiner Wahl ging es erstmal schön hoch, ne? Aber du hast ja auch so eine Zusammenstellung gemacht, wie lange es dauert nach einer Wahl des neuen Präsidenten, bis es wieder runtergeht. Ne? Also ja, das könnte da so mit dem übereinkommen. Ne?
Liest dann ja und dann
ja, genau,
so, ging es ne? ein bisschen runter. Ja. Wobei es dann insgesamt ja auch wieder positiv war. Ja. Ist die Frage, ja, ich glaube, es wird ab Januar wird es spannend. Also jetzt dieses Jahr wird jetzt nicht mehr viel passieren. Trotzdem, spuren wir ein Jahr zurück und du hast natürlich faire Punkte und du, das ist auch nochmal wichtig, Leute, jeder entscheidet bitte selber, was er mit seinem Geld macht.
Ich bloß bin, nichts nachmachen,
nichts, kann daneben gehen. Also nicht an Horst, man kann sich natürlich orientieren, das entscheidet selber, aber nicht blind nachmachen, was Horst macht oder was ich sage oder was irgendjemand anders sagt, sondern ihr entscheidet selber. Jetzt spuren wir trotzdem ein Jahr zurück, da warst du auch nicht so bullisch. Jetzt kann man polemisch sagen, wenn du einfach ETF mit einer ordentlichen Portion Bitcoin gemacht hättest,
und Gold.
Und Gold gewesen. War auch noch gut, aber trotzdem, die ETFs waren ja sogar noch besser. Also vor allem jetzt so ein Momentum zum Beispiel. Wäre ziemlich einfach und ziemlich gut gewesen.
Ja, und das ist ja auch der Grund, warum ich dann am Ende mich hingesetzt habe und gesagt habe, die Einzelaktien verkaufe ich. Ja, das war der Grund. Wobei, ich will jetzt nicht gegen die Einzelaktien reden. Und hier sind ja auch viele auf dem Kanal, die genau auf diese Einzelaktien stehen. Und zwar zu Recht. Weil man halt die entsprechenden 2-3% mehr machen kann. Und diese 2-3% mehr, die sind halt die, die ganz langfristig einem das Depot richtig gut laufen lassen. Man darf allerdings dann ja nicht mal daneben greifen, ne? Sondern man sollte schon genau wissen, was man da tut.
Jetzt schau mal, was wir quasi so rauskristallisiert haben, mal sozusagen als Fazit. Also hier gäbe es Gesprächsbedarf. So sieht das dann aus, Leute. Ich kann nur noch mal erinnern. Also wenn ihr auch geroastet werden wollt, jetzt gibt's das Ganze 40% Rabatt auf ein Jahresabo bei Beating Beta. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Du betreibst zu viel Aufwand mit deinen ETFs. Würden nicht 3 bis 4 maximal genügen? Und vielleicht auch noch eine Frage, warum sind manche ausschüttend, manche thesaurierend? Ist das Absicht oder ist das so ein bisschen unentschlossen?
Das hat zuerst was... Ja, das muss ich ganz offen sagen, war es mir egal, weil ich habe eh alles wieder angelegt.
Okay, so. Gut. Und die Steuern dann, das ist dir dann egal? Also das kann ja auch steuerliche Effekte haben, weil wenn ich dann, wenn du über gewisse Grenzen drüber bist, du, Horst, merkt das schon gar nicht mehr, die paar Euro.
Also wer verdient, soll auch Steuern zahlen. Da merkt man es wirklich nicht, weil ich ja über diesen Grenzen drüber bin. Aber tatsächlich ist es auch so, in dem einen oder anderen Depot habe ich tatsächlich Gebühren laufen. Und da möchte ich dann nicht irgendwas traden müssen, sondern da lasse ich noch was ausschütten. Dass ich dann, also zu sagen, ich habe das nicht bei einem, das ist vielleicht auch wichtig für die Zuschauer, sondern ich habe jetzt mittlerweile 4, 5 Depots. 5 Depots und die sind auch innerhalb von Legislaturen sind die auch getrennt. Dann Interactive Brokers, die hocken in Irland. Und dann habe ich den Links, der hockt in Niederlande. Den FlatEx, der sitzt in Deutschland. Also da bin ich schon diversifiziert, dass wenn es in einem Land zu großen Problemen gibt, dass ich da wenigstens flüssig bleibe. Und da muss man sagen, die ETF wurden Stück für Stück gekauft. Und ich bin gerade jetzt dabei, wie du gesehen hast, ich werde wahrscheinlich konsolidieren, dass ich die eine oder andere, in Anführungszeichen, Flasche da rausschmeiße. Aber immer im Hintergrund behalten muss, wenn es jetzt in Richtung Süden geht, können sich da der eine oder andere ETF nicht besser entwickeln als der andere. Also das darf man nicht so ohne machen. Was mir auch noch nicht gefällt, ist, ich habe zwischen den Vermögensverwaltern noch nicht genügend diversifiziert. Da habe ich einen State Street, einen Deutsche Bank, ein oder zwei Vanguard und
zwei Vanguard,
dann habe ich iShares, einen Deutschen, Mundi,
einen X-Trackers.
Ja, und der erste da, der
das ist Amundi,
der Amundi, der ist deutsch, ja. Und die anderen sind dann halt BlackRock. Und da habe ich aber keine Äquivalenten gefunden bei anderen.
Aber wenn BlackRock pleite geht, dann glaube ich, dann ist
auch,
dann ist, glaube ich, egal, welche ETFs man hat, ja. Dann glaube ich, wird es generell schwierig. Also
ja.
Was?
Ja,
was
hast du vollkommen recht. Also da noch weiter zu
reduzieren. Aber die Grundüberlegung ist natürlich nicht verkehrt, dass man ein paar verschiedene Anbieter hat. Das, da glaube ich, spricht überhaupt nichts dagegen. Also warum nicht? Also wenn die Kosten jetzt nicht höher sind, ist es ja.
Also man muss diese Tears. Es ist praktisch so, ein ETF. Wenn der die geringsten Kosten hat, heißt es nicht, dass er die beste Entwicklung hat.
Nee, das stimmt natürlich. Das muss man sich schon alles anschauen.
Identische, die jetzt nicht 100% replizieren, sondern annähern, optimieren, wie sie es dann immer sagen, die können unterschiedlich ausfallen und der eine hat einen höheren TER und läuft besser als der andere.
Nee, nur auf die Kosten schauen ist ein Fehler.
Also ist ein Fehler,
nur blind auf die Kosten schauen, da hast du völlig recht. Das muss man sich schon das Gesamtbild anschauen. Also erst natürlich immer bei ETFs, was ist drin und dann, ja, wie wird das Ganze abgebildet. Völlig richtig. Also was auffällt, was uns aufgefallen ist, du diversifizierst jetzt zum Beispiel in diesem ETF-Teil, der dann, gut, der ist jetzt nicht winzig, aber da bist du ein bisschen überdiversifiziert eigentlich. Ja. Und bei den Anleihen, ja gut, kann man eigentlich auch sagen. Du hast aber insgesamt im Depot schon eigentlich dann ordentliche Ungleichgewichte und du hast auch Klumpenrisiko, wenn wir jetzt mal auf die Rohstoffe schauen. Also du bist massiv in Gold, Silber, Bitcoin, ja, können wir jetzt dazu zählen, können wir außen vor lassen, ist wurscht. Und dann hast du ja bei den Aktien zum Beispiel, bist du ja auch nochmal voll in Gold, Kupfer, Kohle, also auch massiv Rohstoffe. Jetzt nehmen wir mal an, es gibt eine Krise. Gibt's dann nicht richtig auf die Mütze? Also da bist du ja, also dein Klumpenrisiko heißt eigentlich Rohstoffe, weil das ist, ja. Es gibt ja, also Kupfer steigt, geht das durch die Decke bei einer Krise? Silber geht das durch die Decke?
Eher nicht.
Gold, ja, kann sein, muss aber nicht sein.
Also
Bitcoin wissen wir auch nicht.
Wir haben den größten Teil, sehen wir da am Gold. Und Gold kann man geschichtlich sehen, wie das reagiert. Das reagiert mit nachlassenden Kursen in der Krise. Weil die Leute haben auf Kredit ihre Aktien gekauft.
Ja, und die großen Jungs brauchen auch im Zweifel Liquidität.
Und die brauchen Liquidität. Ja. Und für Gold ist immer ein Markt da. Und zack und schon, aber der reagiert und schon gehen die Goldpreise runter.
Ist 2008 zum Beispiel auch passiert, dass Gold erstmal ordentlich runtergekommen ist.
Wobei dann bei den Lockdowns zuckte das Gold nur. So, und momentan ist ja Gold sehr stark gekauft, dass ich glaube, dass da große Akteure sind, die Gold kaufen. Und wann immer das Gold runtergeht, kaufen die nach. Und dass ich diesmal nicht glaube, dass das Gold bei einer Krise so weit runtergeht, weil genügend Zentralbanken da sind, die Gold kaufen und genügend Beteiligte da sind. Also dass ich das Goldrisiko als nicht so schlimm ansehe. Und wenn ich mir den langfristigen Trend des Goldes ansehe, dann sieht man da seit Aufhebung der Goldbindung des Dollars, 1971 hatten sie so 8,1% durchschnittliche Wertsteigerung im Gold. Und das sehe ich in Zukunft weiterlaufen, dass ich hier sage, wenn ich jetzt eine durchschnittliche Weltwirtschaft mit irgendwo 8-10% Bruttoverzinsung jedes Jahr sehe, dann liege ich mit dem Gold langfristig sehr, sehr ähnlich, dass ich da keine zu große Angst vor habe. Also das sehe ich so.
Ich will jetzt gar nicht grundsätzlich gegen Gold reden, nur halt die Gewichtung
ist Gewichtung, schon,
ja, ist schon sportlich.
Ich verkaufe es nicht. Ich bin da wie ein alter Bauer, der seine Felder nicht verkauft.
Nee, das finde ich grundsätzlich auch gut bei dir, dass du jetzt nicht, auch mit den Gewinnern zum Beispiel jetzt nicht zu verkaufen oder dass du jetzt auch nicht besessen bist vom Rebalancing, finde ich sehr, sehr gut. Trotzdem, das ist schon, also Gold, Silber,
50% ist schon heftig. Also
ist schon heftig. Ist schon,
wobei, wenn ich mir angucke, Silber hat mich die letzten... Wann habe ich angefangen? 5 Jahre. Ja, die letzten 5 Jahre hat Silber mich gedrückt. Bin ich hinterm Markt zurückgeblieben.
Ja,
also Silber war schlecht. Und man merkt so ständig, dass Silber, ich weiß nicht, wie viel hundertfach das im Papier vorhanden ist gegenüber der Natur. Und dass die Silberminen auch oder die Silberlager bei der London Metal Exchange auch schon sehr knapp sind. Also der Ausbruch, sie haben es ja schon mal bis $33 geschafft, oder waren es $34? Also ich sehe, dass sie in den nächsten Jahren $50 sicherlich schaffen werden. Gut, wenn ich jetzt nicht mehr Geld verlieren will, sollten sie $50 schaffen, sonst irgendwann muss ich das Silber auch mal verkaufen.
Ne? Ich bin gespannt, wie es kommendes Jahr läuft. Also wenn wir jetzt mal zum Fazit kommen, also nehmen wir mal an, es wird nächstes Jahr wieder ein sehr gutes Jahr. Vielleicht nicht so wie dieses, aber sagen wir mal ein gutes Jahr. Dann wird's, glaube ich, schwer, den Markt zu schlagen, außer Bitcoin geht komplett durch die Decke, weil dann hast du wahrscheinlich viel zu wenig Aktien. Also dann bist du, glaube ich, bei den Unternehmensbeteiligungen nicht so gut aufgestellt, weil dann ja das Gold jetzt, also wenn es gut ist, ja, wird das Gold Aktien outperformed.
Also
hat Gold dieses Jahr auch nicht geschafft.
Also wenn diese gesamten BRICS Plus Handelssysteme wirklich zum Laufen kommen und das Gold dort eine höhere Bedeutung hat, dann sehe ich im nächsten Jahr Gold auf 3.000. Also über 3.000.
Ja gut, das wäre aber dann auch
nicht. Das wären auch nur 10%.
Ja, wäre nicht so, also wär nicht so viel. Also ich will gar nicht, ich bin ja selber in Gold investiert und ich glaube auch, dass Gold weiter steigt, durchaus, aber trotzdem.
Aber unter Markt.
Ja, wenn es ein gutes Jahr wird.
Also wenn es jetzt ein verhaltenes, ein durchschnittliches Jahr wird mit 8%, dann liege ich mit den ETF und den anderen gar nicht so schlecht. Und wenn es ein schlechtes Jahr wird, dann...
Wenn es ein schlechtes Jahr wird, ist halt wirklich die Frage, gut, das ist halt so ein bisschen, es kann aufgehen. Also es ist halt im Endeffekt schon, das heißt, im Endeffekt hast du einen Rohstoff-Gold-Zock. Ich glaube, das so kann man es...
Ja.
Und der kann aufgehen, der kann aber natürlich auch unter gewissen Umständen... Und
bislang ist er aufgegangen.
...in die Grütze gehen. Ich bin gespannt.
Also was das größte Risiko wäre, ein Goldverbot.
Ja, das... Das kann man auch nicht ausschließen, aber
wäre schon heftig.
Ist, glaube ich, schon auch, ich würde es mal sagen, nicht
oder eminent, dass sie aber hingehen und in irgendein neues Jahressteuergesetz reinfügen, wenn man Gold verkauft, dann muss man es versteuern. Deshalb wäre es wahrscheinlich sinnvoll, man würde jetzt unterm Jahr einmal die Goldposition komplett auf Null stellen und anschließend gleich wieder kaufen, dass man praktisch bei den hohen Sätzen gekauft hat, dass dann, wenn das Goldverbot kommt, man muss das Gold abgeben, dann hat man den Einkaufswert dokumentiert und dann hat man da dieses Risiko nicht. Das Identische gilt für Bitcoin.
Bitcoin, da rechnest du jetzt mit, das ist ja auch statistisch zumindest schön zu sehen, dass das Halving, dass es ja da auch gerne dauert, also dass wir dann, wenn man kann solche Sachen zum Beispiel ausrechnen, aber da wären wir dann nächstes Jahr vielleicht Mitte oder Herbst dann beim Peak. Glaubst du, dass da noch einiges geht? Ja, ich bin auch bullish. Ich glaube, da ist auf jeden Fall noch was drin.
Also
ich verkaufe Bitcoin auch nicht.
Nachdem BlackRock diesen Bitcoin-ETF aufgelegt hat, da muss ich ja sagen, die Leute sind so wichtig weltweit, dass die mit allen geredet haben. Dass die sowohl mit der Biden-Administration geredet haben, als auch mit einer möglichen Trump-Administration geredet haben und sich im Vorfeld klar gemacht haben, hat Bitcoin ein großes Risiko, dass es verboten wird oder nicht. Und erst dann haben sie es gemacht. Also da war das praktisch der Ritterschlag für den Bitcoin, dass die den aufgelegt haben. Und die sind ja dermaßen investiert worden beim BlackRock. Der ist ja hochgegangen. Ich glaube, die haben jetzt in Bitcoin mehr drin liegen als in ihren Gold-ETCs. Also da ist es richtig dort abgegangen. Das war der Adelschlag und auch jetzt der neue Chef von der SEC oder wer immer das ist, der hat sich auch pro Bitcoin ausgesprochen. Der alte war ja ein extremer Gegner.
Der Gensler.
Ja. Und dass da also die Bitcoin nicht so schlecht aussieht. Wie gesagt, Gold, glaube ich, das lange immer geht. Bleibt halt jetzt die ETF-Fonds. Den Zock, den schauen wir auch gar nicht mehr an. Das ist ein Zock. Und jetzt schauen wir praktisch ETF und Fonds gegenüber Anleihen, also einmal Beteiligung am Unternehmensgewinn, einmal an Beteiligung an Unternehmenskrediten. Und jetzt müssen wir gucken, wie sieht die Zukunft aus? Haben wir mehr Fremdkapital, mehr Eigenkapital? Wie läuft es dahin?
Ja. Ich bin gespannt. Ich glaube, es ist klar geworden, was jetzt vielleicht so Schwachstellen, Probleme sind.
Ja, und wo ich mich bewusst anders entscheide,
als
man das machen würde, wenn man jetzt, sagen wir mal, ein kleines normales Depot hätte, was man zuschauen muss, dass es permanent hochgeht. Ich kann mir, das heißt sagen, ich bin jetzt in der Größenordnung in meinem Depot, dass ich mir leisten kann, zu spekulieren. Und dazu gilt auch die Spekulation mit dem Gold und dem Bitcoin. Und nicht nur die paar kleinen Zocks, die Spaß machen.
Ich bin gespannt, Horst. Ja. Dieses Jahr war ja grandios. Nochmal Glückwunsch.
Danke.
Und ja, ich wünsche uns allen, jeden auf seine Weise, dass es ein gutes Börsenjahr 2025 wird.
Genau.
Horst, herzlichen Dank.
Das hat
großen Spaß gemacht. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu Horst Depot sagt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare und natürlich, womit ihr rechnet im kommenden Jahr und wie ihr euch aufstellt. Danke dir. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
This time of year, a good hoodie is absolutely essential. But these days, it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime, so you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made, and from cotton to zipper, it's made right here in the USA. It's crafted with timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches, which means this hoodie can withstand any outing or adventure. It'll be your new favorite hoodie, and you can depend on it for years to come. Plus, buying from American Giant means supporting local communities of farmers, manufacturers, and more. This season, snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip, and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code CLASSIC24.